Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Gut, nun zu meiner Predigt. Es ist ein bisschen schwierig jetzt von so einem geistlichen Thema wie Gebet zu meiner Predigt überzuleiten. Der Titel meiner Predigt ist nämlich folgender. Ja, genau, es geht heute um Schokokuchen. Der Titel ist Der Schokokuchen, oder jetzt haltet euch fest, oder sollen Christen den Zehnten geben? Jetzt werden sich manche fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also Schokokuchen war noch gut, aber das mit dem Zehnten. ja. Tobi und ich muss jetzt sagen, wir beide, wir predigen nicht gern über Geld. Es ist irgendwie ein unangenehmes Thema. Und ich weiß, es ist nicht nur für uns unangenehm, sondern wahrscheinlich ist es für euch auch unangenehm, wenn wir über Geld reden. Annette, danke. Ich schaue nur dich an bei der Predigt. Jetzt ist es aber so, dass in der Bibel total viel über Geld geredet wird, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und deswegen hat man als Prediger irgendwie die Verantwortung, wenn man das ganze Wort predigen will, auch ab und zu über Geld reden zu müssen. Ja? Wenn du jetzt aber heute hier bist und du bist der Erstbesucher oder du bist Gast, dann bitte entspann dich einfach, okay? Die Bibel spricht in erster Linie viel zu den Leuten, die sagen, hey, ich folge Jesus nach, ich bin ein Kind Gottes. Ich glaube, dass die Prinzipien der Bibel für jeden gut sind und auch die Geldprinzipien, die uns die Bibel sagt, für jeden gut sind. Also vielleicht ist was für dich dabei, wo du sagst, hey, das ist super, das probiere ich mal aus oder schaue ich mal genauer an. Aber fühl dich bitte jetzt nicht unter Druck gesetzt, wenn du heute da kommst und es geht genau um Geld. Alle anderen, wir müssen uns da jetzt durchbeißen, aber es wird nicht so schlimm, es ist ja auch, es geht Schokokuchen durchbeißen, ja, ist nicht so schlimm. Gut, warum geht es eigentlich in der Bibel so viel Geld? Gott braucht ja kein Geld offensichtlich, er ist im Himmel. Ich glaube, Gott will nicht unser Geld. Gott will unser Herz. Aber er weiß, da wo unser Geld hingeht, da geht auch unser Herz hin. Wenn er unser Geld nicht haben kann, kann er unser Herz nicht ganz haben. Und deswegen spricht die Bibel so viel über Geld. Weil Gott irgendwie in einer Konkurrenz mit Geld steht, in unserer Liebe und Aufmerksamkeit. Und darauf müssen wir einfach schauen. Dass wir einfach sagen, hey, unser Herz, unser Vertrauen gehört Gott. Und das drücke ich auch aus, indem er auch über mein Geld mitreden darf. Ich habe in den letzten Wochen dieses Buch gelesen, Ein Leben voller Segen, über die Freude am Geben. Und ich habe das Buch sehr mutmachend gefunden. Es ist viel mit Beispielen drinnen, die echt passiert sind. Und manchmal sagt eine Geschichte mehr als eine ganze Predigt. Und deswegen möchte ich zu Beginn gleich einmal eine Geschichte aus dem Buch vorlesen. Das ist der Pastor, wie heißt er, Robert Morris, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ich habe nur seine Worte gelesen, selbst erlebt hat. Und ich finde die so krass und ich hoffe, euch macht es auch so Spaß wie mir. Als reisender Evangelist stammte mein gesamtes Einkommen aus den Kollekten der Gemeinden, in denen ich predigte. In jenen Jahren konnte mein Gehalt in der einen Woche 800 und in der nächsten Woche $200 betragen. Debbie und ich wussten es vorher nie. Doch schon sehr früh in unserer Ehe hatten wir gelernt, in Bezug auf unsere Finanzen Gott zu vertrauen. Ich hatte einen Predigtermin in einer Gemeinde, aber nur an einem Abend. Und das war für den ganzen Monat mein einziger Predigtermin. Finanziell bedeutete das nur eine Kollekte statt der üblichen 4, 5 oder 6. Obwohl Debbie und ich schon gelernt hatten, Gott zu vertrauen und dabei ganz ruhig zu bleiben, sah das Ganze nach einer großen Herausforderung für unser Budget aus. Am Ende des Gottesdienstes wurde in der Gemeinde eine Kollekte eingesammelt, die für mich bestimmt war. Kurz danach kam der Pastor mit einem Umschlag zu mir. Er sagte, Robert, ich freue mich und bin ganz erstaunt. Das ist die größte Kollekte, die in unserer kleinen Gemeinde je zusammengekommen ist. Gott hat sie gebraucht, um uns heute Abend zu segnen. Und ich bin sehr froh, dass ich Ihnen das hier geben kann. Als ich den Umschlag öffnete, fand ich darin einen Scheck, der etwa den Betrag unseres gesamten Monatsbudgets ausmachte. In nur einer Versammlung hatte Gott durch ein Wunder das geschenkt, was normalerweise in mehreren Versammlungen zusammenkam. Das war eine große Lektion für uns. Doch die Lektion war noch nicht vorbei. Als ich mit dem Scheck in der Hand dastand und mich im warmen Schein von Dankbarkeit und Staunen sonnte, geschah etwas, das den Kurs und die Qualität meines Lebens dauerhaft veränderte. Im gleichen Abendgottesdienst hatte ein Missionar ein kurzes Zeugnis gegeben und der versammelten Gemeinde von Neuigkeiten aus seiner Arbeit berichtete. Als ich ihn jetzt durch den fast leeren Raum gehen sah, fiel mein Blick auf ihn. Dabei hörte ich Gottes unverkennbare Stimme in meinem Herzen. Gib ihm das Geld aus der Kollekte, das ganze Geld. Augenblicklich wurde meine Begeisterung fast zu etwas wie Panik. Herr, das kann doch nicht deine Stimme sein. Ich meine, immerhin hast du gerade doch erst ein Wunder getan, um uns zu versorgen. Daraufhin kam die Anweisung noch einmal. Behutsam, aber deutlich. Gib ihm das Geld. Wie ein kleiner Junge, der nicht hören will, was sein Bruder sagt, hätte ich am liebsten die Finger in die Ohren gesteckt und gesungen, la 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 la. Was? Ich kann dich nicht hören. Gib ihm die ganze Kollekte. Vertrau mir. Ich konnte es nicht abschütteln. Ich versuchte zu argumentieren. Ich versuchte zu verhandeln. Ich versuchte zu betteln. Der Eindruck wurde immer stärker. Am Ende schwenkte ich die weiße Fahne und sagte, in Ordnung, Vater, ich vertraue dir. Ich unterschrieb auf der Rückseite des Schecks, faltete ihn in der Mitte und schaute mich rasch im Raum um, ob mich auch niemand beobachtete. Dann ging ich zu dem Missionar und sagte in etwa, danke für Ihr Zeugnis heute Abend. Bitte erzählen Sie es nicht weiter, aber ich möchte Ihnen meine Kollekte schenken. Der Scheck ist auf mich ausgestellt, aber ich habe ihn auf Sie übertragen. Ich reichte ihm den Scheck und ging. Eine Stunde später saß ich mit ungefähr 20 Mitgliedern jener Gemeinde in einer Pizzeria. Mir gegenüber saß ein gut angezogener Mann, den ich kaum kannte. Wir hatten uns einmal davor gesehen. Nach einer Weile beugte sich über den Tisch in meine Richtung, schaut mir in die Augen und stellt mir folgende Frage. Wie hoch war Ihre Kollekte heute Abend? Natürlich brachte mich seine Frage in Verlegenheit. Das hatte mich noch nie jemand gefragt. Besonders nicht jemand, der quasi ein Fremder war. Seine Unverfrorenheit überrumpelte mich derart, dass ich nichts anderes tun konnte, als ihm zu antworten. Also nannte ich ihm den Kollektenbetrag. Ich weiß noch, wie ich hoffte, dass die Sache damit erledigt war. Hatte sie sich aber nicht. In demselben bestimmten Ton stellte mir eine weitere Frage. Wo ist der Scheck? Der Mann hatte ja Nerven, dachte ich, was hat er denn? Den Scheck hatte ich natürlich nicht mehr, aber das wollte ich ihm unter keinen Umständen sagen. Also logisch, muss ich zu meiner Schande gestehen. Meine Frau hat ihn, sagte ich nervös. Sie saß am anderen Ende des Tisches, schön weit weg in sicherer Entfernung. Können wir jetzt endlich das Thema wechseln? Holen Sie ihn, ich will ihn sehen. Der Mann ließ nicht locker. Da ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, stand ich auf, ging zu meiner Frau und tat so, als würde ich nach dem Scheck fragen. Ich beugte mich zu ihr herunter und flüsterte ins Ohr, wie ist deine Pizza? Gut, antwortete sie mit erstaunendem Blick. Super, gut zu wissen, ich wollte nur nachfragen, murmelte ich und ging wieder zurück zu meinem Platz. Dann hörte ich mich erneut lügen. Sie hat ihn draußen im Auto liegen lassen und ich versuchte es so klingen zu lassen, als wäre das Auto sehr, sehr weit weg. Nun versuchte ich nicht nur zu verhehlen, dass ich meine ganze Kollekte verschenkt hatte, sondern auch, dass ich, der Evangelist, der gerade den ganzen Abend lang verkündet hatte, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, gelogen hatte. Mir trat der Schweiß auf die Stirn. Da beugte sich der Mann über den Tisch und kam mir unangenehm nahe. Der Scheck ist nicht in Ihrem Auto, Robert, sagte er leise. Woher wollen Sie das wissen? Erwiderte ich und versuchte ein wenig beleidigt zu klingen. Weil es mir Gott gesagt hat. Und er hat mir noch etwas anderes gesagt. Und dann folgten Worte, die seitdem wie ein Donnerschlag durch mein Leben dröhnen. Gott will Ihnen etwas über das Geben beibringen, das Sie dann der Gemeinde weitergeben sollen. Mit diesen Worten schob er einen zusammengefaltetes Stück Papier über den Tisch. Es war ein Scheck. Der Betrag war auf den Cent genau Das Zehnfache von dem, was ich ungefähr vor einer Stunde verschenkt hatte. Das Zehnfache auf den Cent genau. An jedem Abend begann eine Reise. Krasse Geschichte, oder? Also ich finde es richtig krass. Jetzt muss ich euch aber vorher noch warnen. Wenn du jetzt sagst, ich brauche ein neues Auto, habe aber nur 1.000 Euro und denkst, wenn ich jetzt die 1.000 Euro hergib, vielleicht kriege ich ja dann 10.000 Euro und kann mir ein besseres Auto leisten. So funktioniert Gottes Finanzsystem nicht. Also wenn man gibt, gibt man, weil es Gottes Herz ist, großzügig zu sein und nicht mit der Absicht, mehr Geld zu machen. Gut. Ich weiß jetzt nicht, was diese Geschichte bei dir bewirkt. Ist es so eine Vorfreude und ein Kribbeln und sagen, wow, solche Abenteuer möchte ich eigentlich auch erleben? Vielleicht ist es nur so ein zustimmendes Nicken und sagen, ja, ich habe Ähnliches eigentlich schon oft irgendwie erlebt, dass ich gegeben habe und Gott hat mich gesegnet. Vielleicht nicht ganz so krass, dass du gleich das Zehnfache deines Monatseinkommens kriegst. Wäre praktisch. Oder vielleicht ist es sogar bei dir eher Angst und Druck, dass du jetzt denkst, boah, wer weiß, vielleicht will Gott was von mir, wo ich glaube nicht, dass ich bereit bin zu geben oder dass ich vertrauen kann, dass es wirklich gut ausgeht. Der Mann, er hat ja nicht gewusst, ob er wirklich Geld für dieses Monat kriegt. Und ich muss sagen, ich kann das gut nachvollziehen, dass man da ein bisschen Angst auch hat. Tobi und ich, wir geben, seit wir verheiratet sind, regelmäßig und nicht immer haben wir erlebt, dass unmittelbar, nachdem wir gegeben haben, das Gleiche oder Doppelte oder Zehnfache gekommen ist. War nicht immer so. Was wir aber immer erlebt haben, wir hatten mehr als genug. Also wir haben erlebt, wir hatten eine Zeit, wo wir zwei Gehälter hatten, wir haben eine Zeit ohne Gehalt gehabt, wir haben eine Zeit lang jetzt nur mehr ein Gehalt. Egal, ob wir zwei, eins oder null Gehälter gehabt haben, wir haben immer irgendwie gleich genug gehabt, habe ich das Gefühl. Aber Tobi und ich, wir haben auch schon ganz oft erlebt, und gerade diese Woche habe ich wieder, wo ich gemerkt habe, hey, ich gebe, und unmittelbar drauf kommt ein finanzieller Segen oder ein Geschenk, das eigentlich ganz unverdient ist. Und da möchte ich euch Mut machen. Jetzt aber zurück zu meiner Eingangsfrage. Müssen Christen den Zehnten geben? Die Bibel spricht ja viel über Geld. Gut ist es eigentlich, einmal einen Überblick über alle Stellen der Bibel zu erhalten, was, damit man ein Gespür kriegt. Nur die Zeit nehme ich mir heute nicht. Ihr müsst dann vielleicht selber nachlesen mehr. Aber wir wollen uns jetzt einmal die erste Stelle über den Zehnten anschauen, weil vielleicht sind einige von euch da und sagen, was ist überhaupt der Zehnte? Vielleicht hast du es noch nie gehört, vielleicht hast du es manchmal gehört, weißt aber nicht, was es bedeutet. Genau. Und dazu habe ich jetzt den Text aus 3. Mose für euch. Ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Will jemand seinen Zehnten loskaufen, muss er dessen Wert zuzüglich 20% bezahlen. Auch jedes zehnte Tier aus euren Rindern, Schaf- und Ziegenherden, ich glaube, da muss ich weiter, damit ihr es auch seht, genau. Auch jedes zehnte Tier aus euren Rinder-, Schaf- und Ziegenherden gehört dem Herrn. Bei der Zählung soll jedes zehnte Tier ihm geweiht sein. Das zehnte Tier darf nicht danach ausgewählt werden, ob es gut oder schlecht ist. Und es darf nicht ausgetauscht werden. Es wird es aber doch ausgetauscht, gehören beide Tiere dem Herrn. Man sieht damals, die waren mehr im Landwirtschaftsbereich tätig. Und all ihren Ertrag, den sie hatten, sei es aus Früchten, Gemüse, Getreide und auch von den Tieren, immer das 10% davon mussten sie dann in den Tempel bringen, damit die Priester und die Leviten auch versorgt wurden. Kurz zusammengefasst. Jetzt sagen viele Christen dann, ja, wenn die Israeliten 10% in den Tempel bringen müssen, ist es eigentlich logisch, ich bringe 10% von meinen Erträgen, also meinem Gehalt, in die Gemeinde. Sagen andere Christen drauf, ja, warte mal, das war Altes Testament, wir leben jetzt im Neuen Testament, das Gesetz gilt für uns nicht mehr so, es gibt viele Gebote für die Juden, die wir so nicht halten, also wir beschneiden nicht alle männlichen Kinder, die wir haben und andere Dinge, also gilt das mit dem Zehnten für uns so nicht. Darauf erwidert meistens die erste Gruppe, ja, aber auch Abraham und Jakob, die schon vor Mose und vor dem Gesetz gelebt haben, haben den Zehnten einmalig in ihrem Leben aber sie haben ihn gegeben. Und auch Jesus sagt im Neuen Testament, ist in einem Gespräch mit den Pharisäern, und da sagt er, dass man den Zehnten geben soll. Also so einfach kann man das jetzt nicht wegwischen. Und man sieht, es gibt da so zwei Seiten. Ich sage euch jetzt meine Meinung, ich bin Prediger, das heißt, ihr müsst jetzt meine Meinung, eure Meinungen könnt ihr mir nach der Predigt dann sagen. Müssen jetzt Christen den Zehnten zahlen oder nicht? Das Erste ist, was ich da festhalten möchte, ist, das geistliche Prinzip bleibt. Ja, das Gebot oder das Gesetz, das für die Israeliten galt, gilt nicht in der gleichen Art und Weise so für uns. Aber hinter jedem Gesetz, das Gott gegeben hat, hat er einen guten Gedanken, eine Absicht in seinem Herzen. Und dieses Prinzip bleibt. Und das Prinzip damals war, Gott zu vertrauen, dass er einen versorgt. Und das zeige ich auch, indem ich ihm zurückgebe von dem, was er mir gegeben hat. Es bedeutet auch, dass ich Gott meine Anerkennung und Liebe schenke, indem ich ihm auch von meinen finanziellen Erträgen was abgebe. Und dass ich ihm vertraue, weil ich ihm auch zuerst gebe. Das war auch ganz was Wichtiges, was bei den Israeliten immer war, das Erste zu geben. Und dieses Prinzip, Gott zu geben, dieses Prinzip bleibt. Okay? Auch wenn die Gesetze nicht mehr ganz in der gleichen Art und Weise gelten. Dann das Zweite, was wir festhalten müssen, ist, die Israeliten haben eigentlich mehr als 10% gegeben. Also dieser Zehnte, von dem ich gerade vorgelesen habe, war einer von drei. Es hat noch einen zweiten Zehnten gegeben, da heißt es, Kassen, sie müssen 10% all ihrer Erträge zurücklegen, wenn sie dann zu den Festen nach Jerusalem gehen, dass sie dann auch genug haben, um dort zu feiern. Es war so ein bisschen, weiß ich nicht, Urlaubsbudget mit Opfergabe gemischt oder so. Dann haben sie alle drei Jahre noch einen Zehnten geben müssen, von denen die Witwen, die Waisen und die Ausländer versorgt wurden. Also so eine Sozialabgabe. Und jedes Mal, wenn sie in den Tempel gegangen sind, hat man Opfer mitgebracht. Die Bibel spricht von Brandopfern, wo Lämmer geopfert wurden oder Tauben wurden manchmal gebracht. Es hat Trankopfer und Speisopfer gegeben. Also jedes Mal, wenn sie in den Tempel gegangen sind, haben sie automatisch zur Anbetung auch ein Opfer mitgebracht. Und die Erstlingsgabe hatten sie auch. Und die Erstlingsgabe ist wieder so ein biblischer Ausdruck. Das bedeutet, immer die erste Frucht, die erste Ernte, die du hast, den ersten Apfel, den du pflückst, der gehört Gott. Die erste Karotten, die du ausgrabst. Immer von deiner Ernte, das Erste, das ist eigentlich Erntedank dann, hat Gott gehört. Aber nicht nur bei den Früchten, sondern jedes erste Schaf. Du hast nicht gewusst, ob dieses Mutterschaf nur ein zweites Schaf kriegt, aber das erste Schaf hat Gott gehört. Auch das erste Rind oder Ziege. Wenn es ein Esel war kein reines Tier, dann hast du den Esel mit einem Lamm ersetzen müssen. Das heißt, sie haben eigentlich nicht nur das Zehnte, sondern das erste auch schon mal gegeben, bevor sie überhaupt ein zweites Schaf gehabt haben. Und jeder männliche Erstgeborene war auch Gott geweiht und musste losgekauft werden. Also die Israeliten, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Prozent sie wirklich eigentlich geben sollten, aber es war deutlich mehr als 10%. Was sagt jetzt das Neue Testament dazu? Weil wir Christen berufen uns ja aufs Neue Testament. Da wird der Zehnte nicht in der gleichen Weise betont, wie er im Alten Testament betont wurde. Aber es gibt sehr viele Stellen, wo Jesus über Geld spricht, und eine möchte ich anschauen, weil ich glaube, da kommt sein Herz so durch, wenn es um Geld und Geben geht. Und das ist in Lukas Kapitel 12. Und ich lese es in der Silvia Rathmeier-Übersetzung. damals waren die auch noch viel mehr aus ihren landwirtschaftlichen, also Selbstversorger. Also sie haben selbst ihre Sachen im Garten gezogen, sie hatten ihre eigenen Tiere, um sich zu versorgen. Und das haben wir so nicht mehr. Und deswegen habe ich manchmal im Text auch das Wort Geld ergänzt, weil wir viel mehr mit Geld hantieren und weniger mit unseren eigenen Produkten, die wir selbst produziert haben. Bei uns ist das eher ein Hobby und nicht eine Lebensgrundlage. Ich glaube, dass ich den Inhalt des Textes dadurch nicht verändert habe, sondern vielleicht für uns leichter verständlich mache. Aber ihr könnt es gerne nachlesen, wie es tatsächlich in der Bibel steht, und dann eure Meinung dazu bilden. Okay, so haben wir den Text. Darauf wandte Jesus sich wieder an seine Jünger. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Alltägliches, ob ihr genug Geld für Essen oder Kleidung habt. Denn das Leben besteht aus weit mehr als Geld, Nahrung und Kleidung. Seht die Raben an. Sie brauchen nicht zu arbeiten und erhalten keinen Lohn, denn Gott ernährt sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als irgendwelche Vögel. Können alle eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht. Und wenn eure Sorgen euer Leben nicht um einen einzigen Augenblick verlängern können, was nützt es da, sich um große Dinge zu sorgen? Seht doch die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und kaufen sich nichts. Und doch war König Salomo in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott schon für die Blumen so wunderbar sorgt, die heute blühen und morgen bereits verwelkt sind, wie viel mehr wird er da für euch sorgen? Euer Vertrauen ist so klein. Macht euch keine Gedanken über Geld für eure Nahrung, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. Geld beherrscht das Denken der meisten Menschen, doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Hab also keine Angst, kleine Herde, denn es macht euren Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Verkauft, was ihr habt, und gebt das Geld den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr euch Schätze im Himmel, und die Himmelsbank ist von keiner Finanzkrise bedroht. Dort ist euer Geld sicher. Kein Dieb kann es stehlen und keine Inflation entwerten. Wo immer euer Geld ist, da wird auch euer Herz sein. Ich finde Jesus schon unglaublich direkt. Da, wo unser Geld hinfließt, fließt unsere Liebe hin. Wir können an dem, worin wir unser Geld ausgeben, messen, was ist uns wichtig im Leben. Und in dem ganzen Text sagt er immer, hab keine Angst, vertrau mir. Ist dein Vertrauen wirklich so klein? Hab keine Angst, kleine Herde. Womit er auch ausdrückt, er ist der gute Hirte, der uns versorgen will. Er sagt auch noch, wir sollen unser Geld ins Reich Gottes investieren. Er sagt nicht, gebt 10%. Er sagt sogar, verkauft, was ihr habt. Jetzt, das klingt jetzt noch sehr viel, eigentlich, muss ich sagen. Will Gott wirklich, dass wir alles, was wir haben, verkaufen und vielleicht dann selbst in Armut leben, um es anderen Armen zu geben, das Geld? Ich glaube, was damit gemeint ist, ist nicht, dass wir alles geben müssen, aber dass wir alles aufgeben müssen. Und zwar, dass wir unsere Besitzansprüche aufgeben müssen. Das heißt jetzt nicht, dass ich gleich mein Auto verkaufe und mein Haus verkaufe. Aber sollte Gott mir tatsächlich sagen, dass ich mein Auto jemand verschenken soll, sollte ich bereit sein, das dann auch wirklich zu tun. Oder ein ganzes Monatsgehalt, wie wir in dem Buch gelesen haben. Dass wir selbst unsere Besitzansprüche auf das, was wir haben, aufgeben. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sagen wir zu ihm, Herr, wir beten ihn an in den Liedern und sagen, ich gehöre dir. Und wenn ich Gott gehöre, gehört ihm mein Geldbörsel und meine Bankomatkarte auch. Und das klingt jetzt echt, wenn du jetzt hier bist und du bist noch kein Jesus-Nachfolger, es klingt echt nach einem schlechten Deal. Du musst alles aufgeben. Aber Gott verlangt nichts von uns, was er nicht zuerst selber gemacht hat. Jesus hat den Himmel aufgegeben. Die perfekte Welt, wo er war, hat er aufgegeben, um Mensch zu werden. Er ist in Armut geboren, hat dann in Armut gelebt, um Menschen zu segnen. Und hat dann sogar sein eigenes Leben noch gegeben. Also Jesus war der Erste, der alles gegeben hat. Er war auch die Erstgeburt Gottes, die Gott selbst gegeben hat. Und wenn wir unser Leben Gott anvertrauen und sagen, Gott, sei du der Herr über mein Leben. dann will er uns ein neues, erfülltes, ewiges Leben schenken. Und du bist vielleicht dann aufgefordert, dein Besitzdenken über deine Finanzen aufzugeben, aber du wirst ein erfülltes Leben erhalten. Und oft wirst du sogar mehr Finanzen erhalten, wie du vielleicht ohne Gott hättest. Weil wenn du dein Herz Gott gibst, deine Liebe Gott gibst, dann will er segnen. Er will nicht dein Geld, aber er will dein ganzes Herz haben. Und dein Geld drückt aus, wo dein Herz ist. Müssen Christen also den Zehnten geben? Meine Meinung nach diesem Text ist nein. Christen müssen eigentlich alles aufgeben. Sie müssen ihre Besitzansprüche aufgeben. Und wir sehen, dass dies die ersten Christen im Neuen Testament in extremer Großzügigkeit gelebt haben. Also in der Apostelgeschichte, du siehst die Leute, die haben extrem großzügig in der Gemeinde gegeben. Warum? Weil sie einfach gewusst haben, all mein Besitz ist nicht mehr meins. Mein Besitz gehört Gott. Und sie waren auch sehr viel mehr, glaube ich, auf Jesus und sein Reich fokussiert. Und deswegen war das für sie gar nicht so schwierig, glaube ich, manchmal zu geben. Wir wissen, die erste Gemeinde hat so viel gegeben, dass sie später in Armut gelebt hat. Und vielleicht braucht man da ein bisschen eine Balance. Sie waren so auf die Wiederkunft Jesu fixiert, dass sie vielleicht über den Strang geschlagen haben. Aber wir sind vielleicht so sehr auf unser jetziges Leben fixiert, dass uns Geld und Besitz oft zu wichtig wird. So, nun kommt zum guten Teil, nämlich zum Schokokuchen. Was hat das Ganze mit Schokokuchen zu tun? Ja, für all die, die sich gefragt haben, weil im Hintergrund sieht man ja immer einen Schokokuchen. Ich liebe Schokokuchen, ich liebe Schokolade und deswegen liebe ich Schokokuchen. Und am meisten mag ich Brownies. Wer kennt Brownies? Ja, Brownies, das ist so ungefähr Schokolade in Kuchen. Es ist mehr Schoko drinnen wie alle anderen Zutaten. Und weil nur drüber reden nicht gut ist, habe ich eine ganze Auflaufform Brownies dabei. Noch mit Frischhaltefolie. Ja, ich liebe es. Wenn er warm ist und dann ist die Schoko zum Teil noch flüssig und dann Vanilleeis dazu, es ist echt gut. Ja. Ja, ich weiß, heutzutage, wir leben alle in dieser Nach-Corona-Zeit, wo wir Pfunde wieder loswerden wollen. Also gesund ist an dem Kuchen nichts, würde ich mal sagen. Ja. Aber gut ist er. Es sind Eier drin, falls jemand Eier als gesund empfindet. Ja. Und Kakaobohnen fallen unter Gemüse. Ja. Ich habe die Brownies mitgenommen, weil ich sie jemand schenken möchte. Will jemand Brownies, kann die jemand brauchen? Also wirklich, ich warte, bis jemand nimmt, weil sonst kann ich nicht weitermachen. Ich verschenke die jetzt. Wer mag Brownies? Ihr dürft, es ist kein Trick dabei, ihr müsst nichts machen dann, ihr müsst nicht auf der Bühne irgendwas tun, ihr müsst ja nicht heute essen, ihr könnt sie auch einfrieren und auf Tage verteilt essen. Keiner traut sich. Da, bitte, der Herr im orangen Shirt. Vielleicht kannst du, Thomas, weil mein Mikro, glaube ich, funktioniert. Genau. Du kriegst meine Brownies. Du kannst mir du kurz deinen Namen vielleicht sagen, dann tue ich mir leichter. Wie bitte? Franz. Hallo Franz. Ich hoffe, sie schmecken dir. Also du darfst mit dem... Ja, gerne. Du darfst mit den Brownies machen, was du willst. Du kannst die Hälfte im Walter schenken. Du kannst sie dir einteilen auf mehrere Tage. Du kannst sie einfrieren. Du kannst auch, wenn du nach Hause gehst und auf der Straße Fremde triffst, könntest du es auch... Also du darfst mit den Brownies machen, was du willst. Ich habe sie dir geschenkt. Aber lieber Franz, eine Sache darfst du nicht machen. Du darfst da nicht die Auflaufform behalten, die gehört mir. Die Auflaufform, die gehört mir. Die muss man wieder zurückgeben. Inzwischen, dieses Bild mit Schokokuchen hat mir geholfen, meine Finanzen zu sehen. Die kommen, das Geld, das Gott mir schenkt, kommt mit einer Auflaufform. Und die Auflaufform gebe ich ganz selbstverständlich wieder zurück. Die behalte ich mir nicht. Okay, und wenn ich die Auflaufform zurückgebe, ist das eigentlich nichts Besonderes. Dann bin ich nicht besonders großzügig. Es ist nur selbstverständlich, dass ich die Auflaufform wieder zurückgebe. Das sind so das Behälter jetzt für die Brownies. Und mit denen kann ich ja machen, was ich will, aber die Auflaufform, die gebe ich wieder zurück. Und für mich ist das Geld, das ich in mein geistliches Zuhause, also hier für mich, diese lokale Gemeinde gebe. Da gebe ich meine Auflaufform Gott einfach wieder zurück. Paulus schreibt auch seinem Mitarbeiter Timotheus, was mit diesem Geld, das die Gemeinde bekommt, geschehen soll. In 1. Timotheus 5, Abvers 3 schreibt er, dass mit diesem Geld soziale Nöte in der Gemeinde abgedeckt werden sollen. Also Witwen, die kein Einkommen hatten. Wir leben zum Glück in einem Land, wo sehr selten wirklich krasse soziale Nöte sind, aber auch da soll das Geld der Gemeinde für soziale Nöte verwendet werden. Wir wissen auch, dass die Gemeinden im Neuen Testament nicht nur auf die eigene Gemeinde geschaut haben, sondern auch auf andere Gemeinden und rundherum. Und Paulus schreibt auch im Timotheus, von diesem Geld sollen die Mitarbeiter anständig bezahlt werden. Wenn du mir, lieber Franz, dann meine Auflaufform zurückgibst, warte ich eigentlich noch, ich weiß gar nicht, ich bin so direkt, heute tut mir leid, dass du dich bei mir bedankst für die Brownies. Wenn ich meine Auflaufform Gott zurückgebe, dann bedanke ich mich bei Gott für die Brownies. Wenn jetzt ein Franz mir meine Auflaufform gibt, wäre es eigentlich eigenartig, wenn ich sage, wow, du bist so großzügig, das habe ich, dass du mir die zurückgibst, ich bin total verblüfft. Ja? Es ist nur normal. Und wenn ich meine Auflaufform zurückgebe, dann sage ich, hey, danke für die Brownies. Und ich hoffe, du hast sie dann auch genossen. Wenn du, lieber Franz, mir meine Auflaufform nicht zurückgibst, wenn du sie mir erst in einem halben Jahr zurückgibst oder wenn du mir nur die Hälfte meiner Auflaufform zurückgibst, ja, dann werde ich dir nie wieder Brownies machen. Ja? Also, so bin ich. Ja. Super. Wenn wir Gott unsere Auflaufform nicht zurückgeben oder erst spät zurückgeben oder nur zur Hälfte zurückgeben, warum sollte er uns mit mehr Finanzen segnen, wenn wir ihm nicht einmal die Auflaufform zurückgeben? Also ich mag das Kuchenbeispiel total. Im Alten Testament gibt es sogar eine Stelle in Malachi 3, die viele von euch schon gehört haben. Und zwar spricht da Gott über die Auflaufform der Israeliten, über den Zehnten, den sie geben sollten, und sagt ihnen, ihr betrügt mich, ihr bestehlt mich, ihr gebt mir den Zehnten nicht, ihr gebt mir meine Auflaufform nicht zurück. Und dann sagt, würdet ihr es tun, ich würde euch so reich segnen, weil ich auch sehen könnte, dass euer Herz wirklich bei mir ist. Aber wenn ihr mir den Zehnten nicht gebt, zeigt es mir, dass ihr mir nicht vertraut und euer Herz eigentlich nicht mir gehört. Also, und wenn du jetzt kein Nachfolger von Jesus bist, sag's nochmal, entspann dich ein bisschen, okay? Vielleicht ist was Spannendes dabei, vielleicht fallst du nur auf Schokokuchen. Aber für alle anderen, ich glaube echt, dass es unser Auftrag ist, die Auflaufform zurückzugeben und damit zu zeigen, unser Herz gehört Gott. Wenn jetzt Franz nächsten Sonntag, wie es mir versprochen hat, mir die Auflaufform zurückgibt und er ist auch noch voll nett und bedankt sich bei mir und vielleicht sagt er sogar noch zu mir, Madi Brownies, könntest du mir nur mehr machen? Und ich denke mir, wow, ich bin so toll, ich habe so tolle Brownies gemacht, natürlich mache ich mehr. Und dann sagt Franz zu mir, weißt du, es war am Sonntag so schön und ich war mit meinem Freund Walter dann grillen an der Steyr, das ist ein Fluss, für die, die im Internet zuschauen und nicht wissen, warum Steyr und Steyr, also die Stadt Steyr heißt nach dem Fluss Steyr. Genau, und du warst an der Steyr jetzt grillen. Und dann sagst du mir, hey, weißt du, es war so genial, Silvia, die Brownies, die brennen so gut, das ist besser wie jede Kohle, die geben so viel. Echt, du brauchst kein Holz sammeln, wenn du mit den Brownies an die Steier gehst. Und dann sind nur Enten vorbeigeschwommen und weil wir nur Brownies gehabt haben, haben wir die Enten noch gefüttert. Und es war so lustig, nachdem sie die Brownies gefressen haben, sind die so tief im Wasser gelegen. Man hat das echt gemerkt. Und hey, das Wetter wird wieder schön. Ich hätte so gern mehr Brownies, weil ich würde wieder grillen an die Steier gehen. Ja, lieber Franz, träum weiter. Wenn du meine Brownies verbrennst und Tiere dabei ja, zu Fettleibigkeit führst, gibt es von mir keine Brownies mehr. Würde jetzt aber Franz nächsten Sonntag zu mir kommen und sagen, hey, ich und der Walter, wir waren an der Steier grillen und haben dann gesehen, neben uns ist eine Familie mit zwei Kindern gewesen und die haben sich zwei Bratwürstel gegrillt. Und dann haben wir gehört, wie die Happy Birthday gesungen haben und wir haben mitgekriegt, die feiern den Geburtstag der Familie. Also nicht der Familie, der Mutter. Und die zwei Bratwürstel waren alles, was sie sich leisten konnten. Und jetzt sind wir rübergegangen und haben gesagt, hey, Jesus liebt dich und will dich segnen und wir haben Geburtstagskuchen für dich. Und die Mutter sitzt da, ist zu Tränen gerührt und ihr sitzt alle zusammen zu sechst um das Lagerfeuer und teilt euch die Brownies und du erzählst mir das nächsten Sonntag. Ich packe da gern 2, 3, 4 Auflaufformen voll mit Brownies, weil ich mich einfach so freue, wie du die Brownies verwendet hast. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir alles, was wir von Gott bekommen, geben müssen. Also ich habe dem Franz die Brownies gegeben und der darf reinbeißen, der darf die genießen, der darf sich da ruhig auch was gönnen. Und ich glaube, so ist es auch mit den Finanzen, die wir von Gott bekommen. Gott schenkt sie uns und er will auch, dass wir das genießen und auch was gönnen. Aber manchmal sollten wir uns vielleicht fragen, soll ich Gottes Brownies, Gottes Geld jetzt wirklich für das investieren? Also manchmal glaube ich, ist es echt gut, auch weise mit dem Geld, das wir von Gott bekommen haben, umzugehen. Weil ich glaube, es braucht beides. Es braucht Großzügigkeit und Geben und es braucht weisen Umgang. Und wenn beides zusammenkommt, dann wird Gott segnen, weil er weiß, da sind die Brownies in guten Händen und meine Auflaufform, die kriege ich auch wieder zurück. So, was sollst du nun konkret tun mit der ganzen Information? Das erste ist, die Auflaufform gehört Gott. Gib die Auflaufform Gott zurück. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel ist das jetzt? Ist das jetzt 10% wie im Alten Testament oder nicht? Ich denke, 10% ist eine gute Richtlinie, aber ich würde dich ermutigen, rede mit Gott drüber und frage ihn, wie viel ist für mich jetzt die Auflaufform? Wir können auf alle Fälle sagen, im Neuen Testament, das war immer großzügig. Und ich weiß auch von sehr vielen Leuten, die sagen, wenn sie 10% geben, sie merken einfach, wie Gott das segnet. Deswegen möchte ich euch da auch ermutigen, vielleicht wirklich da einen Schritt zu wagen. Aber wenn du jetzt sagst, hey, 10%, ich kann mir das unmöglich vorstellen, dann sei auch ehrlich zu Gott und sag, hey Gott, die Silvia hat jetzt von 10% oder so geredet, das kann ich mir nicht vorstellen, wie sie das ausgeht. Eigentlich, ich gebe dazu vor dir, Gott, so viel kann ich da noch nicht vertrauen. Aber vielleicht kannst du dann Gott einmal für 5% vertrauen und kannst mit Gott einen Plan vereinbaren und sagen, hey Gott, wir probieren es jetzt einmal 3 Monate lang mit 5%. Und wenn ich merke, es geht gut, dann werde ich mein Vertrauen steigern und gehe vielleicht auf 7%. Ich möchte euch echt ermutigen, gebt die Auflaufform Gott zurück. Und wenn du vielleicht schon 10% jahrelang gibst, vielleicht merkst du heute, hey, eigentlich meine Auflaufform ist aus viel dickerem Glas, ich könnte vielleicht sogar mehr geben wie 10%. Also, redet mit Gott und ich glaube, Gott antwortet. Das glaube ich nicht nur, das habe ich erlebt. Was ist für euch dran zu geben? Das zweite ist, verwaltet eure Brownies, euren Schokokuchen gut. Schaut, wo ist es sinnvoll, das Geld einzusetzen. Also wir dann nicht Lagerfeuer damit machen und wir füttern nicht die Enten. Wenn du vielleicht merkst, hey Geld, das ist bei mir jetzt schon jahrelang ein Problem und ich komme mit den Brownies nie bis zum Ende vom Monat aus, vielleicht ist es an der Zeit, dass du das zugibst und dir Hilfe holst bei jemand, wo du weißt, der hat die Finanzen in Kontrolle. Mach einmal ein Budget, schreib einmal all deine Finanzen auf, vermeide neue Schulden. Es gibt sehr viele gute Schritte, die helfen können, dass wir die Finanzen unter Kontrolle kriegen. Und ich glaube, wenn wir dann merken, hey, unsere Finanzen sind geordnet, dann haben wir auch wieder genug Spielraum, um uns wirklich auch was gönnen zu können, um die Brownies einfach zu genießen. Und teile auch noch großzügig. Wenn du merkst, hey, ich habe so viel Brownies, ich kann noch was geben, gib auch noch großzügig darüber hinaus. Nicht nur die Auflaufform, sondern noch weiter. Und das Dritte, noch was. Wenn du jetzt aber in einer Ehe bist mit jemandem, der nicht gläubig ist, dann kannst du jetzt nicht vielleicht einfach alles so umsetzen, was ich sage. Sprich mit deinem Mann, mit deiner Frau darüber. Ich möchte jetzt nicht, dass du nächsten Sonntag kommst und meinst, du musst jetzt vom Scheidungsrichter, weil ich da gesagt habe, du musst so viel Geld geben, okay? Redet drüber und findet gemeinsam eine Lösung. Du kannst sagen, das ist mir wichtig, wie können wir da einen Kompromiss finden? Ich hoffe, das ist in jeder Ehe möglich, dass man über sowas redet. Und das Dritte, etwas, was Tobi und ich bisher total versäumt haben, ist, lerne es deinen Kindern. Wenn du Kinder hast, lerne es ihnen. Tobi und ich, wir haben 3 Kinder, die kriegen Taschengeld, also verschiedene Höhen nach Alter. Unser Jüngster kriegt nur 1 Euro. Und wie mir das so bewusst war, ist, hey, ich will eigentlich, dass sie mal ein Leben voll Segen haben. Und das bedeutet, dass sie auch ihre Finanzen geordnet haben und lernen, wie wichtig es ist, auch zu wissen, dass die Finanzen von Gott kommen habe ich ihnen jetzt gesagt, in Zukunft müsst ihr von eurem, da müsst, habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, das ist eure Entscheidung, ich werde euch nicht zwingen, aber ich erwarte, dass sie 10%, guter Startpunkt, habe ich mir gedacht, zuerst einmal in eine Dose geben, das kommt für die Gemeinde, dann 10% für ihre Zukunft sparen, das kriegen sie dann erst, wenn sie 18 oder so sind, und dann die 80% können sie ins Geldtaschel geben und sich kaufen was davon. Der Leo, unser Jüngster, kriegt 1 Euro die Woche. Ihr wisst es nicht, wie schwer es ist, 10 Cent zu spenden und 10 Cent zu sparen. Es war schwer für ihn und auch für die anderen, aber es ist halt, er hat jetzt nur den kleinsten Betrag. Und vielleicht kommen euch 10 Cent wenig vor. Und ich habe mir nur gedacht, stell dir vor, ich würde ihnen dieses Prinzip erst sagen, wenn die den ersten Ferialjob haben und vielleicht 1500 Euro verdienen, dann sage ich ja. Und jetzt 150 Euro solltest du eigentlich geben und 150 Euro sparen. Inzwischen, ein paar Wochen später, es ist überhaupt kein Problem mehr. Da, die hauen da rein. Es tut ihnen nicht mehr weh. Und sie hauen oft mehr wie 10% zum Spenden und 10% zum Sparen rein. Weil es inzwischen, ja, tut es einfach nicht mehr weh. Und ich möchte dich auch ermutigen, vielleicht tut es dir am Anfang weh zu geben, aber geben kann man lernen. Wenn du es als Kind nicht gelernt hast, du kannst es jetzt auch noch lernen. Und es wird mit der Zeit, am Anfang tut es dir vielleicht noch weh und das zeigt dir vielleicht auch noch, okay, es ist ganz viel Herz bei dieser Geldsache noch drinnen, aber mit der Zeit wird es besser. Und vor gut einer Woche ist die Lilo heimgekommen und hat mir gesagt, sie haben im Religionsunterricht über Armut geredet und von ihrem Geld zum Ausgeben möchte sie gerne 20 Euro spenden für hungernde Menschen. Und man dachte, super, ich verdoppel gleich, habe sie überwiesen in den Südsudan. Und es hat mich so gefreut, wenn sie heimgekommen war und gesagt hat, hey, ihr Freundin hat ein neues Playmobil-Set und sie möchte sich das auch kaufen, wäre okay, es sind ihre Brownies. Aber freuen tut es mich mehr, wenn sie eigentlich ein großzügiges Herz hat. Abschließen möchte ich das Ganze nochmal mit einer Geschichte aus dem Buch, die auch noch so genial ist, also ich finde es so genial. Wo es einfach darum geht, wie wenn wir Gott unsere Finanzen geben, dann tut er Wunder. Und das wird aber nur tun, wenn wir ihm auch da Verantwortung lassen. Und da möchte ich euch noch kurz eine Geschichte vorlesen. Die dauert nicht so lang wie die erste. Das erinnert mich an eine Geschichte über einen Freund von mir, der Gott im Gebet fragte, was er für das 3-jährige Bauprojekt seiner Gemeinde spenden sollte. Also zusätzlich zum normalen Geben. Eines Tages war er in seinem Garten. Sein Haus liegt in der Nähe eines großen texanischen Flughafens und fragte Gott, was soll ich für das Baukonto spenden? Und Gott antwortete, $50.000. Er lachte und sagte, meinst du das jetzt ernst? Und Gott sagte, ja, das meine ich ernst. Mein Freund stand da und dachte, ich kann es nicht glauben, dass ich in der Lage sein werde, über 3 Jahre hinweg so viel Geld zu geben. Es müsste schon vom Himmel fallen. Als er zum Himmel schaute, flog ein Flugzeug über ihn hinweg. Und Gott sagte zu ihm, meinst du, ich werde das Geld einfach vom Himmel fallen lassen? Warum stehst du hier und starrst in die Luft? Geh rein, setz dich an deinen Computer und arbeite den Betrag in dein Budget ein. Mein Freund ging also ins Haus und als er anfing, an seinem Budget zu arbeiten, wurde ihm klar, dass er das Geld nur spenden konnte, wenn er in anderen Bereichen Kürzungen vornahm. Noch einmal fragte er Gott, ob er das wirklich tun sollte. Und Gott antwortete, ja, ich sage es dir, mach es. Also tat er es und in den 3 Jahren segnete Gott seine Firma und seine Finanzen reichlich. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Am letzten Sonntag des Bauprogramms seiner Gemeinde gab er die letzte Spende und am Montagmorgen klopfte ein Mann vom Flughafen an seine Tür und sagte, wir haben eine Flugstudie durchgeführt und festgestellt, dass Ihr Haus in einer Flugschneise liegt. Wir denken, das könnte den Wert Ihres Hauses mindern. Also geben wir Ihnen einen Scheck über $50.000. Es stellte sich heraus, dass sein Haus das letzte in der Studie war. Nachdem der Flughafenmitarbeiter gegangen war, ging mein Freund nach draußen und als er in dem Garten stand, flog ein Flugzeug über ihn hinweg. Er schaute hinauf und Gott sagte zu ihm, ich kann Geld vom Himmel fallen lassen, wenn ich will. Wie krass. Gott tut Wunder, wenn wir ihm die Finanzen anvertrauen. Aber was ich auch an dieser Geschichte so krass finde, Gott hätte auch machen können, dass er die $50,000 kriegt, bevor er sein ganzes Budget umstellen hätte müssen. Es hat viel Arbeit ihm gekostet, $50,000 über 3 Jahre zu machen. Und Gott hat ihm aber erst am Schluss, nachdem er die ganze Arbeit gemacht hat, ihm das Wunder geschenkt und nicht am Anfang, wo er einfach, da ist der Scheck, ja, gib mir den Scheck für das Baukonto. Aber er hat sich bemüht und gearbeitet und dann hat Gott Geld vom Himmel fallen lassen. Jesus sagt zu uns, hab keine Angst, kleine Herde. Vertrau mir, ich bin der gute Hirte. Und wenn wir unser Herz ganz Gott schenken und das auch in unseren Finanzen zeigen, dann wird er das segnen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirklich ein guter Hirte bist, dem wir vertrauen können. Dass du uns nicht in den Stich lassen wirst. Dass du uns überreich beschenken willst, wenn wir das zeigen, dass wir dir vertrauen. Und ich möchte dich echt bitten, dass du uns hilfst, unsere Herzen dir ganz zu schenken. Und dann ist der Rest gar nicht mehr so schwer. Ich danke dir, dass du zuerst alles gegeben hast. Und dass wenn wir jetzt zurückgeben, wir keine Angst haben müssen, weil du wirst uns nicht in den Stich lassen. Danke dafür. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.